Herzlich willkommen zum SMAC Podcast. Online-Marketing zum Selbermachen. Praxiswissen zur direkten Umsetzung in deinem Marketingalltag. Bei uns hörst du von echten Fällen, echten Problemen und echten Lösungen rund um Online-Marketing. Erfahrene Unternehmer und Marketingmanager plaudern aus dem Nähkästchen und teilen ihre Erfahrungen und Geschichten im Klartext. Bei uns erfährst du, wie unterschiedlichste Betriebe und Dienstleister im Marketing arbeiten, welche Fehler du vermeiden solltest und welche Learnings du direkt für deinen Betrieb mitnehmen kannst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es freut mich wieder riesig, dass du dabei bist und wir haben heute wieder einen ganz interessanten Gast bei uns, die liebe Julia Schlader von Circular Growth. Sie ist dort CEO und wir beschäftigen uns, wie der Name schon sagt, heute mit Growth Marketing. Wenn du dich jetzt fragst, was ist das überhaupt und worin unterscheidet sich das vielleicht zu traditionellem Marketing, das werden wir heute erfahren. Liebe Julia, es freut mich, dass du da bist. Starte doch gleich einmal mit diesem Thema hinein und klär uns auf, was überhaupt Growth Marketing ist.
Sehr gerne. Growth Marketing könnte man als Marketingstrategie bezeichnen, die auf Unternehmenswachstum abzielt. Es ist ein Begriff, der auch eng verknüpft ist mit dem Growth Hacking, was mehr taktisch ist, aber auch auf Unternehmenswachstum abzielt. Growth Marketing ist aber sehr langfristig und nachhaltig ausgerichtet. Das heißt, man überlegt sich für einen Zeitraum von im Idealfall 1 bis 3 Jahren, was möchte man für Ziele erreichen? Also wo möchte man mit dem Unternehmen langfristig hin? Orientiert sich auch stark an der Unternehmensstrategie und versucht dann, klare Ziele zu entwickeln, die sehr quantitativ basiert sind. Das heißt, man überlegt sich einen Haupt-KPI und ein paar Unter-KPIs, also Key Performance Indicator. Das sind quasi die Hauptkennzahlen, um dann auch die Ziele zu erreichen. Und das könnte zum Beispiel sein, ein Umsatzwachstum oder ein Gewinnziel oder Absatzziel oder sonstige Ziele, Return on Ad Spend oder wie auch immer. Mhm. Aber es sollte eben so möglichst langfristig orientiert sein und dazu führen, dass man dann auch das gewünschte Wachstum erzielt. Mhm. Wie ich schon vorhin erwähnt habe, geht es sehr stark um datengetriebenes Wachstum. Das heißt, man kennt das ja vom traditionellen Marketing-Approach, dass man sagt, naja, machen wir mal, schauen wir mal, machen wir ein paar Designs, sind auf Social Media präsent und schauen dann, was passiert. Mhm. Und dann nach ein paar Jahren sind Unternehmen enttäuscht, dass da eben nicht so viel passiert ist vielleicht. Und das versucht man im Vorhinein so anzugehen, indem man sich eine Wachstumsstrategie überlegt, die einzelnen Kanäle und Maßnahmen auch priorisiert und dann einfach gezielt vorgeht und anhand von Growth Hacking viele Experimente durchführt, entlang verschiedener Kanäle, die eben priorisiert sind, und dann schaut, dass man diese KPIs auch erreicht.
Mm, ja, bevor wir uns tiefer jetzt mit dieser Materie auseinandersetzen, würde mich jetzt noch interessieren, wie kam es überhaupt dazu, dass du dich für Growth Marketing entschieden hast, diesen Weg zu gehen? Ich weiß, du coachst ja auch Unternehmen, also du hast eine Mischung quasi aus Umsetzung und Wissenskomponente und aber eben auch Mindset-Themen, die du behandelst. Aber wie kam es überhaupt dazu, dass du dich für diesen Weg entschieden hast? Oder welche Rollen hast du vielleicht schon besetzen dürfen? Wo hast du schon mitwirken dürfen?
Mhm. Das Thema Coaching war mir schon sehr lange bewusst, dass ich das angehen möchte. Mir war aber auch klar, dass man dazu erst Berufserfahrung braucht. Mhm. Und im Studium habe ich mich eigentlich auf Controlling und Accounting spezialisiert, was ja auch jetzt sehr hilfreich ist im Marketing, weil das eben oft sehr datengetrieben ist, wenn man es richtig angeht, aus meiner Sicht. Aber da war das dann so, dass ich eigentlich durch Zufall in meinen allerersten Job reingerutscht bin im Product Management, wo ich sehr viel Glück hatte auch, weil in einem traditionellen, alteingesessenen Unternehmen gab es dann auf einmal die Chance, ein innovatives, neues Produkt zu launchen. Und ich habe gemerkt, dafür brenne ich. Mhm. Also ich habe gemerkt, wenn wir jetzt es schaffen, in dem Fall ging es jetzt um eine Kreditkarte und wir haben so eine ganze Marketing-World drum aufgebaut. Und das Design war total elitär und wir haben es geschafft, unsere Kunden genauso zu begeistern wie uns auch als Mitarbeiter selber. Und hatte dann auch noch die Chance, jetzt ein zweites innovatives Produkt auf den Markt zu bringen, zur Kundenbindung, also wo wir explizit Leute abgegradet haben, die High Spender waren. Und auch da habe ich gemerkt, das ist total spannend, wobei man dazu sagen muss, in so einer großen Firma dauern die Sachen sehr lange. Mhm. Und dann habe ich die Möglichkeit bekommen, nach London zu gehen und dort von Grund auf eine Marketingabteilung aufzubauen für eine Firma, die es schon länger gab. Also das Wort Corporate Venture wäre jetzt vielleicht nicht ganz treffend, weil das Produkt gab es schon sehr lange. Mhm. Da ging es um Ferienhäuser. Aber diese Marke gab es noch überhaupt nicht am britischen Markt. Und das heißt, wir haben es dann eigentlich geschafft, innerhalb von 2 Jahren selber von einem Team von 2 Leuten innerhalb dieses Konzerns, ja, also das war quasi rein die UK-Branch, weil in Europa gab es schon ganz viele, so hunderte von Mitarbeitern, also im Rest von Europa. Also wir haben es dann geschafft, quasi von 2 Leuten auf ein Team von 5 bis 6 Leuten zu wachsen. Und ich durfte selber 2 Leute im Marketing einstellen. Und wir haben 2 Millionen Euro Budget, also Great British Pounds Budget gehabt. Und das ist nicht sehr viel für den ganzen britischen Markt. Und wir haben dann wirklich geschaut, wie wir das Budget so einsetzen können, auf kreative Art, um das Maximale rauszuholen. Und haben es wirklich geschafft, eine schöne Wachstumskurve hinzulegen, wo wir auch nicht nur rein digital gewachsen sind, sondern auch durch so Above-the-Line-Maßnahmen, aber versucht haben, immer viel zu verhandeln, Last-Minute-Deals in Anspruch zu nehmen, total flexibel zu sein, Sachen am Vortag freizugeben, bevor sie im Print gehen, mit Radiowerbungen oder Last-Minute-Train-Ads Wachstum zu generieren und zusätzlich natürlich die klassischen Online-Kanäle einzusetzen. Und das war total spannend. Und dann war der nächste Schritt auch irgendwie logisch, weil da war dann eben Brexit und ich habe mir gedacht, ich würde mir auch noch gerne anschauen, wie der amerikanische Markt funktioniert. Der ist doch wieder sehr anders.
Ja.
Und da habe ich dann für eine Luxus-Design-Brand, durfte ich dabei helfen, den Flagship-Showroom, der neu eröffnet hatte, mit aufzubauen, die Brand. Und tatsächlich, wenn man dann so Architekten und Designer befragt hat, 2 Jahre später, haben die gesagt, wir gehören zu den Top 3 Luxus-Küchen-Design-Showrooms in New York. Mhm. Und das war schon ein tolles Erlebnis. Und dann bin ich noch 1,5 Jahre auf Reisen gegangen, war in 30 Ländern, habe dort einfach dieser Firma in New York, aber auch einem quasi Schwester-Showroom in New Jersey geholfen, die Brand weiter zu etablieren. Bin noch ein paar Mal eingeflogen für Messen und diverse Events. Und dann war es natürlich, als ich zurück nach Österreich gekommen bin, sehr schwierig, wieder vergleichbare Jobs zu finden.
Ja.
Und deswegen habe ich mir dann gedacht, es wäre super, eigentlich mehr als einer Firma auf einmal zu helfen.
Ja.
Und habe dann bei einer Growth Consulting Firma zu arbeiten begonnen. War dann dort 3 Jahre, habe 40 Kunden betreut in der Zeit und mich vor einem Jahr selbstständig gemacht mit der Firma Circular Growth, um dieses ganzheitliche Wachstum nochmal zu verdeutlichen. Gemeinsam mit Sales und Coaching im selben Approach. Und einerseits Firmen zu helfen, eine nachhaltige Wachstumsstrategie zu entwickeln, aber auch viel zu experimentieren mit Growth Hacks, um zu schauen, wie kann man jetzt kurzfristig diese paar Hebel generieren, dass man schon in sehr schneller Zeit auch Effekte sieht.
Ja, sehr, sehr spannender Werdegang auf jeden Fall und sicher sehr viel, was man da raus lernen und mitnehmen durfte. Jetzt ist aber doch die österreichische Landschaft sehr geprägt von KMUs. Und da ist jetzt auch die Frage, mit dieser Erfahrung, die du hast, ja, wie bringst du das ein hier in diese Wirtschaft hier in Österreich? Was kann man sich hier abschauen, beziehungsweise wie geht so eine Strategie, wie baut man so eine Strategie auf für ein klein- und mittelständisches Unternehmen?
Also jede Lösung ist mal individuell. Ich habe auch einige Kunden im Ausland. Das heißt, da ist dann eher die Frage, auch mal die Grundsatzfrage zu klären, wollen sie in diesem einen Land bleiben oder gibt es nicht auch gute Möglichkeiten außerhalb der eigenen Landesgrenzen, weil viele denken gar nicht so weit. Also das ist durchaus Teil eines Growth Approaches zu sagen, wo möchte man denn langfristig hin? Weil viele sind so Österreich fokussiert von meinen nationalen Kunden, aber in Deutschland kann man viel besser skalieren. Und die Schweiz ist auch zum Großteil deutschsprachig.
Ja.
Also wieso nicht gleich, ich meine, da gibt es dann andere Hürden. Ja. Also allein schon wegen der Währung und auch sonstige Hürden. Also,
ja.
Aber Deutschland und Österreich kann man durchaus gemeinsam approachen mit derselben Strategie. Und da hast du jetzt ein gutes Thema angesprochen, weil KMUs ticken ja schon ein bisschen anders. Die achten noch ein bisschen mehr aufs Budget. Das heißt, wenn du jetzt sagst, du willst auf ganz kreative Art und Weise wachsen, ist da begrenzt oft die Bereitschaft vorhanden, weil sie wollen in der Regel wenig ausgeben und viel sehen an Ergebnissen. Und da muss man sich dann überlegen, was gibt's für Möglichkeiten, um auch organisch zu wachsen. Weil wenn du nicht viel Mediabudget hast, kann das auch schiefgehen. Das muss man ganz klar ansprechen. Weil nur weil du jetzt einen Monat Kampagnen schaltest, heißt das nicht, dass die Leute auf einmal deine Marke bevorzugen und sich das schon so gut eingeprägt haben, dass sie dann automatisch auf Google danach suchen und man einfach so dann, der Rest passiert von selber, das spielt so nicht. Also du musst wirklich persistent sein, dir überlegen, wie gebe ich wann welches Budget aus, in welchem Ausmaß ist das möglich, für welche Zeit. Mhm. Aber wie kann ich auch organisch wachsen, indem ich jetzt mal sage, ich baue mir eine gute SEO-Strategie auf. Und man muss dazu sagen, das machen viele. Mhm. Also man muss da schon ein bisschen tricky sein und sagen, Blogpost alleine reichen nicht, weil wirklich auch zu schauen, was sind jetzt so die Keywords, die auch wirklich kauffreudige Leute eingeben, wie stark ist der Markt schon besetzt, wie wahrscheinlich ist es, dass wenn ich da jetzt eine signifikante Anzahl an Stunden investiere in dieses Thema konstant, weil einmalig bringt da auch nichts, also das bringt auch nichts, wie wahrscheinlich ist es, dass man dann nach Hausnummer, also 3 bis 6 Monaten nach einem halben Jahr bis Jahr wirklich gute Ergebnisse schon sieht. Und das kann man eigentlich gut testen, indem man sich mal auf ein Keyword fokussiert und sagt, okay, zu diesem einen Keyword versucht man jetzt mal, wenn das jetzt nicht das allerbeliebteste ist, ja, sondern vielleicht eins, das mittelfiel Konkurrenz hat, dass man mal schaut, wie schnell schafft man es denn auf Seite 1 zu kommen und da relativ weit oben hin. Und dann hat man schon ein gutes Indiz, ob sich's lohnt, da jetzt weiter in diese Strategie zu investieren. Aber es ist eben auch eine langfristig ausgerichtete Strategie.
Ja.
Wir haben es vorhin eh auch schon kurz besprochen. Man kann auch organisch über Social Media Kanäle wachsen, aber besser, wenn man sich mal auch auf 1 bis 2 Kanäle fokussiert und da ganz viel Zeit und Energie investiert. Und da auch schaut, dass man das mit seinen eigenen Werten gut vereinbaren kann. Weil viel zu posten täglich rund um die Uhr, das braucht viel Commitment. Und das sollte auch authentisch sein.
Ja.
Und auf die Zielgruppe ausgerichtet. Und das heißt, bei vielen KMUs fehlt es eigentlich so an der Grundlage. Also die haben vielleicht von SEO noch nie was gehört. Die brauchen das auf ganz einfache Art erklärt. Denen kann man jetzt auch nicht den riesen tollen SEO-Plan auftischen, weil die vielleicht sagen, wo fließt da so viel Geld hin und wieso sehe ich das übernächstes Monat noch nicht? Sondern man muss wirklich schauen, dass man mal im ersten Schritt alle Wachstumspotenziale aufzeigt. Das heißt, dass man wirklich sich die gesamte User Journey anschaut, so von den ersten Berührungspunkten. Die müssen auch nicht immer online sein, die können auch mal offline sein. Und auch schaut, wie kann man bei kleineren Firmen aus dem Netzwerk herauswachsen? Also was ist da schon da? Wie kann man die eigenen Kontakte als Multiplikatoren nutzen? Das heißt, wie kann man Incentives schaffen, dass Freunde, Bekannte, Familie etc., Leute, die man auf Netzwerkevents kennenlernt, dass die an einen denken und auch weiterempfehlen? Und wie kann man die eigene Brand so aufbauen, dass sie leicht in Erinnerung bleibt und vielleicht auch schon den Nutzen oder den Unternehmensgegenstand entsprechend kommuniziert?
Ja.
Das ist mal, würde ich sagen, der Ausgangspunkt.
Ja, ja. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass schon viele zuhören und sagen, jetzt würde ich gerne wissen, wie funktioniert das?
Ja. Ja.
Jetzt hast du aber auch von Growth Hacking gesprochen, also die Taktiken, die ja eine Ergänzung zur Strategie sind oder eben dann auch dazu führen, dass man gewisse Maßnahmen setzt und umsetzt. Welche Taktiken gibt es da? Wie unterscheiden sich diese zu vielleicht eben traditionellen Marketingmaßnahmen oder Marketingmaßnahmen, die jetzt da vielleicht noch nicht so growth-orientiert eben sind? Ja? Vielleicht hast du da auch ein paar Beispiele für uns.
Also um die schnellsten Ergebnisse zu erzielen, lohnt sich's mal mit einem Sales Approach aus meiner Sicht zu starten, der auch im besten Fall automatisiert ist. Also man überlegt sich ganz genau, wer ist eigentlich meine Zielgruppe, wo befindet sich die und wie kann ich die am direktesten Weg erreichen. Das heißt, über das Netzwerk machen, also viele Unternehmen, gerade die klein bleiben, bleiben dann im Netzwerk. Und die Firmen, die wachsen, trauen sich darüber hinaus oft. Also ich meine, manchmal ist man auch in bestimmten Branchen unterwegs, wo es auch reicht, übers Netzwerk zu wachsen, muss man auch ganz klar sagen. Das hängt immer davon ab, wie viele Mitbewerber gibt es, wie viele Opportunities gibt es am Markt, also wie einzigartig ist die Dienstleistung, die man anbietet. Es empfiehlt sich auch zu sagen, man spezialisiert sich auf eine konkrete Nische und versucht da der Beste oder die Beste zu sein. Nicht jeder möchte das. Ich habe mich auch klar dagegen entschieden, weil ich es viel spannender finde, einfach einen größeren Markt zu bedienen. Man muss sich aber auch dessen bewusst sein, dass es dann eine größere Herausforderung ist und vielleicht ein bisschen länger dauern kann, als wenn man sich jetzt auf eine Nische draufsetzt oder auf eine Branche. Das heißt, ich würde mal jedem empfehlen, sich zu überlegen, wie kann man denn die Zielgruppe erreichen? Ist das möglich auf LinkedIn oder E-Mail? Man muss dazu sagen, das machen heutzutage viele. Also jeder, der irgendwie schon mal den Titel CEO in seinem Profil stehen hatte, weiß, wie viele E-Mails und LinkedIn-Nachrichten man bekommt. Und da geht es darum, sich abzuheben.
Ja.
Das heißt, wieder zu schauen, wie kann man kommunizieren auf eine Art, die authentisch ist, den eigenen Werten entspricht und Leuten jetzt auch nicht viel Zeit kostet. Und wenn sie automatisiert ist, die Nachricht, auch zu schauen, wie kann man sie so formulieren, dass sie nicht automatisiert wirkt.
Ja.
Ich verstehe das nicht so ganz, wie man immer so endlos lange LinkedIn-Nachrichten bekommen kann. Scheinbar muss das auch zum Teil funktionieren. Wichtig ist es auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und da zu schauen, wie tickt die eigene Branche, weil es ist ja doch jeder Approach so ein bisschen individuell. Und einfach, das ist schon ein Hack zu sagen, man schaut jetzt auf LinkedIn mal, ist in meiner Branche ist es besser, ich starte mit einer netten, sympathischen Nachricht, wo ich mich für die Kontaktanfrage mal bedanke, also die angenommene. Oder probiere ich es mal ohne Nachricht, was bei mir konkret jetzt besser funktioniert, aber das ist, weil das mein eigenes Profil jetzt schon so stark ist. Also wenn man nur, wenn man unter 500 Kontakte hat, ist das schwierig wahrscheinlich, ohne eine sympathische Nachricht zu wachsen. Und dann zum Beispiel ein klassischer Hack wäre, man schaut, was ist denn für die eigene Zielgruppe relevant? Ja? Ist es zum Beispiel auch mal ein E-Book oder ein kostenloser Kurs oder eine kostenlose Beratung? Und dann sagt man, über folgenden Link kannst du dich anmelden oder kannst du dieses E-Book bekommen. Und dann schickt man den Link nicht mit. Also muss nicht in jeder Branche funktionieren, aber es gibt dann ganz viele Leute, die sagen, wo ist denn dieser Link?
Ja.
Und dann weiß man schon mal, ah, die Person hätte vielleicht das E-Book gelesen, aber dann noch nicht reagiert. Und so weiß man schon mal, da besteht Interesse.
Ja.
Aber nicht jedes Unternehmen ist offen genug, sowas auszuprobieren. Das wäre jetzt mal so ein typischer Sales-Approach, wo man auch über verschiedene Channels das probieren kann. Man kann das auch auf Instagram machen.
Ja.
Oder ich fand das ganz lustig eigentlich. Ich habe zuletzt so einen sehr dramatisch formulierten Brief bekommen. Das kostet dann natürlich etwas mehr. Wo drauf stand, ich habe, Achtung, große Gefahr, dass du jetzt deine Online-Präsenz verlierst. Weil deine Website ist nicht richtig gelistet auf Google. Und ich habe mir dann gedacht, was ist das, wer ist das? Und ich könnte mir schon vorstellen, ich weiß nicht, ob ich selber bin nicht der größte Fan davon, aber viele arbeiten auch mit Angst.
Ja.
Und das funktioniert, aber ist vielleicht nicht so die nachhaltige Growth-Marketing-Strategie, sondern eher gut dafür da, um kurzfristige Ergebnisse zu erzielen, wenn man vielleicht gerade in einer verzweifelten Lage ist.
Ja.
Und wenn man dann sich so die anderen Kanäle anschaut, also es ist ja so, dass die Social-Media-Channels jetzt Limits einführen, wie viele Nachrichten kannst du verschicken, wie viele Kontaktanfragen und so weiter. Und da gibt es auch einige Hacks und ziemlich viele Firmen, die sich auf das spezialisiert haben und dann 30 Instagram-Accounts erstellen und dann versuchen, da Nachrichten zu generieren. Das hat auch seine Berechtigung, aber man muss halt immer schauen, passt das zum eigenen Unternehmensgegenstand. Ja. Ich finde es immer sehr gut, verschiedene Sachen auszuprobieren, zu schauen, was passt wirklich, was stimmt überein mit der eigenen Positionierung. Weil wenn du jetzt in einem Luxussegment bist, kannst du das alles nicht machen. Dann geht es eher darum zu sagen, wie kann ich meine Marke so aufbauen, dass ich Word of Mouth gut einsetzen kann. Und all die großen Firmen, die man so kennt, die haben mit diesem Trick auch gespielt. Also ob das jetzt Facebook war vor Ewigkeiten, die gesagt haben, lad all deine Freunde ein. Oder ob das andere Plattformen waren, die gesagt haben, nur, also wenn du jetzt uns weiterempfiehlst, kriegst du noch mehr Speicherplatz in der Cloud oder dann kriegst du noch einen Discount oder musst überhaupt nichts mehr zahlen an Membership oder werde selber zum Ambassador. Wird natürlich immer schwieriger, aber ich glaube, dieses Thema Influencer oder Micro-Influencer hat heute schon seine Berechtigung, weil selbst wenn es heutzutage, wenn es so viele Influencer gibt, aber wenn man es schafft, die richtigen anzusprechen, wirklich quasi genuinely zu gewinnen als Markenbotschafter, kann das Wellen schlagen und dann kann man auf einmal so über Nacht mit dem richtigen Approach auch mal viral gehen.
Ja, ja. Das hast du vorhin noch ein wichtiges Thema angesprochen, nämlich das Arbeiten mit der Angst, was ja ein starker Triggerpunkt ist, aber die Frage eben, ob das ethisch überhaupt zu mir und meinem Unternehmen passt. Und es gibt ja auch einige andere Themen, wo man sich fragen darf, passt es zu mir und meinem Business? wie zum Beispiel, dass man sagt, es gibt gewisse Richtlinien, gewisse Algorithmen, nach denen gehe ich und poste jetzt 5-mal am Tag, obwohl das vielleicht gar nicht meinen Werten entspricht, aber es bringt mir Reichweite. Wie gehe ich damit als Unternehmer um, mit dem Wissen, dass wenn ich jetzt gewisse Richtlinien verfolge oder eben mit der Angst spiele oder gewisse Trigger kenne von Menschen, wie gehe ich damit um, dass ich das jetzt da einsetze? Ist es sinnvoll, das zu tun, oder ist es etwas, was nicht gut ist, wenn man sagt, man hat andere Werte, aber ja, es bringt mich dann vielleicht nicht so weit wie jemanden anderen, vielleicht den Mitbewerb, der dann schneller nach vorne schießt. Wie siehst du das?
Zum Thema Posting-Intervall glaube ich, dass es immer, also dass es ohnehin schwierig ist, jetzt, sagen wir mal, 5-mal pro Woche zu posten, wenn man nicht das ethisch und von seinen Werten her vertritt. Außer man stellt jetzt jemanden ein, also das ist auch eine Möglichkeit, gerade auf TikTok ist das gang und gäbe, dass man sagt, okay, man hat jetzt irgendwie günstige Studenten, die das für einen übernehmen, und das ist ja auch eine gänzlich andere Strategie als auf anderen Kanälen. Und dann mag das auch mal ein interessanter Approach sein zum Ausprobieren, wo man sagt, man postet jetzt einfach lustige Videos, die unterhaltsam sind, und schaut, wen man dadurch erreicht. Es sollte halt auch mit der Zielgruppe übereinstimmen. Also man braucht jetzt nicht alle Social-Media-Kanäle haben und auf allen so präsent sein, sondern am besten, man überlegt sich mal wirklich, welche Kanäle sind am besten, um die eigene Brand nach außen zu tragen. Und wo ist man auch, ich sag das, das ich vorhin noch kurz erwähnt, wo ist man auch mit dem Herzen so ein bisschen dabei? Also gerade als Gründer ist es gut, oder als CEO oder auch als Marketingleiter oder auch als Marketingmitarbeiter, je nachdem, was die Strategie ist, ist es gut, sich selber auch ins Rampenlicht zu stellen, wenn man das mag. Yeah. Wenn man das aber nicht mag, ist das schwierig, weil dann merkt man das auch in den Posts. Und wenn man jetzt wirklich, wie du jetzt gesagt hast, 5-mal am Tag postet, dann kommt man ja fast gar nicht umhin, jetzt auch ChatGPT oder sonstige KI zu Hilfe zu ziehen. Und das ist dann wieder ein bisschen fragwürdig, weil erstens mal ist der Content einfach noch nicht da, wo er sein kann oder wird. Ja, also man merkt, das finde ich schon, den Unterschied zwischen rein KI-erstellten Posts und diesem klassischen Storytelling.
Ja.
Das heißt, ich finde es auch nicht gut, mit der Angst zu arbeiten. Da kommt jetzt meine Sicht als Coach sehr stark ins Spiel. Das Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen positiven und negativen Botschaften. Und je öfter du eine Botschaft hörst, desto mehr wird die auch in deinem Kopf präsent und bleibt. Und ich finde, man kann alles auch positiv formulieren.
Ja.
Und das ist auch die Strategie, auch wenn es länger dauert, um vielleicht Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber das ist die Strategie und auch die Botschaft, die ich verbreiten möchte. Also, dass man eher sich versucht, Lösungen zu überlegen für Probleme, die es schon gibt. Und vielleicht ganz kurz auf die Probleme einzugehen, aber dann den Großteil einer Video-Ad zum Beispiel auf die Lösung zu fokussieren. Also nicht zu stark mit diesem Angstthema zu arbeiten, weil wir, finde ich, auch eine bestimmte soziale Verantwortung haben. Und einfach zu sagen, jetzt auf drei, wenn man jetzt 3 Kanäle hat und man ist auch da überall ständig präsent, dass irgendwann, also das geht bei größeren Firmen, aber sicher nicht bei KMUs.
Ja.
Das heißt, sich mal einen Kanal heranziehen, wo man glaubt, dass man die höchste Erfolgswahrscheinlichkeit hat, sich über alle Prinzipien informieren auf diesem Kanal, was funktioniert da, was haben andere auch schon gemacht. Aber wenn man merkt, das ist jetzt mit den eigenen Werten nicht vereinbar, dann schon lieber das so anzupassen, dass man das vielleicht mit ein paar Ads unterstützt und da noch die gewünschte Reichweite erreicht.
Ja, voll. Ja, es gibt natürlich auch viele Herausforderungen für KMU, Selbstständige, aber auch größere Betriebe. Also jeder hat seine unterschiedlichen Challenges, die er zu bewältigen hat. Und da du ja auch mit Betrieben arbeitest, hier das Mindset vielleicht auch neu zu programmieren oder anders zu formen, wäre auch da das die Frage eben jetzt, welche größten Herausforderungen siehst du bei den Betrieben, mit denen du arbeitest? Mhm. Welches Mindset herrscht hier vor? Und wie gehst du vor, um dieses Mindset dann auch zu verändern? Und was ermöglicht es dadurch auch?
Ich habe jetzt 2 Wörter rausgehört, programmieren und verändern. Das sehe ich jetzt nicht so stark in meiner Rolle als Coach. Das sehe ich eher so im Bereich NLP. Und da habe ich so eine geteilte Meinung zum Thema, weil da habe ich schon unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Und bin jetzt nicht so der allergrößte Fan davon, kann ich ganz offen sagen. Was ich aber bin, ist ein Fan von Coaching, weil ich es einfach selber auch schon sehr oft gemacht habe. Und das ist wieder eine andere Technik, die wirklich rein mit Fragen arbeitet. Und das finde ich total spannend. Ich wünsche mir immer sehr, dass ich mich selber coachen könnte.
Ja, leider geht das nicht.
Das geht nämlich leider wirklich nicht, weil man beim Coaching immer, also man hört dann auf so Wörter, also man achtet auf bestimmte Wörter, die vielleicht negativ formuliert sind, die auf eine Blockade hinweisen, auf ein Motivationsproblem, die zeigen, dass man jetzt noch nicht so ganz auf der Zielgerade Richtung Vision ist. Und dann challenged man das, aber wirklich rein durch Fragen. Und das ist das Schöne, weil man im Coaching niemandem die eigene Meinung aufdrängt oder versucht, etwas aktiv zu verändern, sondern nur den Leuten die Tools in die Hand gibt, damit sie selber die gewünschte Veränderung bewirken können, weil nur die jeweilig individuelle Person oder das individuelle Team weiß, wo es eigentlich hin will. Und das wissen alle. Und nur, man muss es halt aus ihnen herauskitzeln. Ja. Und ich lerne ganz viele Leute kennen. Ich kann das jetzt auch viel besser nachvollziehen, wo ich selber zum zweiten Mal selbstständig bin. Weil jetzt, wo ich auch in Österreich erstmal selbstständig bin und auch einen Standort habe und nicht ständig meine Location wechsle, weiß ich, dass es sehr viele Herausforderungen gibt beim Selbstständigsein. Gerade wenn du dir etwas aufbaust, du hast auf einmal die gesamte Endverantwortung für alles und jeden eigentlich. Und du kommst drauf, dass du vielleicht auf einem Markt bist, wo es doch relativ viel Mitbewerb gibt. Und man verliert dann manchmal so ein bisschen das Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen. Und da kann es enorm hilfreich sein, sich hier und da eine Coaching-Einheit zu gönnen. Und das switche ich auch sehr gerne. Also wenn ich in so einer klassischen Consulting-Session bin und dann merke ich, eigentlich geht es jetzt um ein Coaching-Thema, dann schaue ich wirklich, wie kann man der Person jetzt helfen, also das eigentliche Fachthema mal parken und zu sagen, wo ist denn das Hindernis? Und das kann wirklich von bis sein. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass es sehr oft auch im Privatleben dann ein Problem gibt. Und wenn man das löst, dass dann das eigene Firmenwachstum wieder viel besser voranschreitet. Also das könnte jetzt zu tun haben mit Arbeitsplatz oder Umfeld, mit generell, wie motiviere ich mich selber jeden einzelnen Tag? Was ist denn eigentlich meine Wachstumsvision? Was wäre mir denn am allerliebsten? Was möchte ich denn bewegen? Also da gibt es wirklich von bis hin zu, meine Partnerschaft passt eigentlich überhaupt nicht ja, und ich gestehe mir das nicht ein. Oder mir fehlt eine Work-Life-Balance. Da gibt es eine weite Bandbreite an Themen. Und das ist immer total spannend, auf das Individuum oder auf das Team einzugehen. Aber es könnte jetzt auch so weit gehen, dass man sagt, okay, die Eigentümer eines KMUs wollen Sales gar nicht selber machen, die lagern das aus. Und sie wissen, dass sie eine Person haben, die eigentlich sehr gut ist, aber das Potenzial wird nicht maximal ausgeschöpft. Und dann genügen manchmal schon so 1 bis 3 Einheiten, um wirklich zu schauen, wo liegen denn die Schwachstellen. Also hat die Person ein Anreizsystem, das rein finanzieller Natur ist und eigentlich ist die Person intrinsisch motiviert? Wie könnte man denn die Bedürfnisse des Individuums einbeziehen, um so ein Anreizsystem zu schaffen, das dann die gewünschten Ergebnisse auch bringt? Also das ist, und könnte jetzt auch hinreichen bis zu Growth und Business Coachings, wo man sagt, man schaut jetzt, man fragt im Team, was sind denn diese Hebel, um dieses Wachstum zu erzielen und was hat man schon ausprobiert und was noch nicht. Und das kann wirklich sehr spannende Dynamiken annehmen.
Ja. Wie wird das überhaupt angenommen? Wenn du jetzt mit einem Unternehmen arbeitest, dann gehst du rein mit dem Thema, es geht um Growth Marketing.
Ja.
Und dann entwickelt sich das aber vielleicht eben genau in diese Richtlinie oder in diese Linie, dass man sagt, okay, auf einmal geht es um die Partnerschaft. Ja. Ist dann dein Kunde so offen auch, dass er sagt, ja, bin bereit, können wir auch dieses Thema angehen. Ja. Wie weit gehst du da überhaupt? Und wo gehst du dann auch wieder zurück und sagst, hey, jetzt ist so dieses Thema geparkt, um das es eigentlich geht. Ja. Aber jetzt lass uns doch auch wieder eben da zurückfinden auch. Ja. Also wie sieht das in der Praxis aus?
Also man muss natürlich viel Vertrauen aufbauen und in relativ kurzer Zeit, um dann auch die Möglichkeit zu bekommen, dass jemand ganz ungefiltert über Motivationsprobleme und Themen redet. Im Sales-Bereich ist es sehr einfach, weil das ist eben oft abgegrenzt oder wenn ein Eigentümer jetzt keinen Bezug zu Sales selber hatte, sieht er das auch nicht so als Schwäche oder offen reden. Also das ist dann thematisch sehr stark abgegrenzt und man kann eigentlich Lösungen finden, um individuell zugeschnittene Sales-Strategien aus dem Coaching herauszuentwickeln. Also das ist weniger problematisch. Wenn es dann aber mal diese Grenze überschreitet und in private Themen reingeht, ist es nur wichtig, auch zuzusichern, dass es komplett vertraulich jetzt war. Also dass das nicht nach außen getragen wird, dass das wirklich, also im Idealfall hat man schon ein NDA-Agreement unterschrieben, mhm. Wo absolute Vertraulichkeit zugesichert wurde. Mhm. Und aber was sicher ein Punkt ist, der uns bei Circular Growth auch auszeichnet, ist, dass wir sehr gut sind im Umgang mit Kunden und dass das sicher einer unserer USPs auch ist, dass wir uns sehr gute Kundenbeziehungen aufbauen, mhm. wo dieses Vertrauen vorhanden ist und wo man sehr schnell switchen kann zwischen Coaching und klassischem Consulting. Wobei man auch dazu sagen muss, viele Leute sehen Coaching auch im Business-Kontext als etwas anderes mhm. und meinen damit Know-how-Transfer. Mhm. Und das machen wir ja auch, weil wir ja diesen ganzheitlichen Ansatz verfolgen, dass wir sagen, das Wissen, das wir haben, wollen wir auch im Unternehmen langfristig aufbauen. Wir unterstützen dann auch dabei, zum Beispiel Leute im Marketing einzustellen, weil das einfach auf Dauer Sinn macht. Und das wird in der Regel sehr gut angenommen.
Mhm. Ja, sehr interessant auf jeden Fall, wie da diese Brücke quasi existiert. Und es hängt ja alles zusammen im Leben. Und weil du ja eben einen sehr ganzheitlichen Ansatz verfolgst, ist das sicher eine gute Möglichkeit, hier mhm. gewisse Themen aufzuräumen, die einen da blockieren.
Das stimmt.
Ja, abschließend vielleicht jetzt noch, was waren denn deine größten Learnings, die du selbst für dein Business jetzt in der Selbstständigkeit umsetzt?
Mhm. Mein größtes Learning war, also das ist natürlich jetzt auch auf mich individuell zugeschnitten, aber mir liegt sehr viel daran, wie organisatorisch das Business aufgebaut ist. Also das Arbeitsumfeld, mit wem ich jetzt konkret arbeite, das kann auf Kundenseite sein, aber auch auf Mitarbeiterseite. Das ist auch spannend, wenn man dann wirklich mal reflektiert und sagt, mit welchen Kunden möchte man arbeiten. Mhm. Ja, also, dass man da so einen Kriterienkatalog erstellt und sagt, man kann auch nicht jeder Firma beim Wachstum helfen, weil manche Produkte sind einfach nicht vom Markt verlangt. Ja, also werden nicht vom Markt verlangt oder differenzieren sich nicht genug oder es gibt schon genug andere Anbieter. Also da muss man auch kritisch vorgehen und sagen, wem kann man denn eigentlich auch helfen?
Ja.
In der Regel, bevor ich jetzt wieder zu sehr in das Thema reingehe, was waren weitere Learnings? Genau, auch zu schauen, wer ist offen für Coachings? Also, dass man wirklich bei der Angebotslegung sich schon überlegt, was ist eigentlich das Produkt, das ich auch meinen Kunden so anbieten kann, dass es genau ihre Bedürfnisse erfüllt. Auch so ein bisschen auf das Budget Rücksicht nehmen. Mhm. Also, man sagt immer, Pricing-Strategie ist extrem wichtig im Marketing, aber auch zu überlegen, wie kann man, also wenn du jetzt einem Solopreneur hilfst, wird das auf eine andere Art sein, als wenn du mit einem Konzern arbeitest.
Ja.
Und da vielleicht sich einfach überlegen, wen nimmt man für welche Projekte auch mit an Bord und wie kann man wirklich so sein Business aufbauen, dass man immer auch aus Kundensicht denkt und sein Angebot ein bisschen danach ausrichtet.
Ja, das sind sehr gute Punkte. Was machst du für dein Marketing? Also welche Aktivitäten setzt du, vor allem auch jetzt im Online-Marketing vielleicht, damit du eben schnell ins Growth kommst?
Ja, ich mache viel Kaltakquise, auch mit Fokus LinkedIn, weil ich da schon sehr stark bin. Das ist auch mein bevorzugter Kanal. Ich mache auch Akquise im Ausland. Warum? Das ist reine Leidenschaft. Das kann man auch sehr gut mit Business Trips verbinden. Also Sales ist mir extrem wichtig, dass man das aber eben auch, dass man auch authentisch verkauft und eben im Sinne der Kunden, dass man Win-Win-Situationen schafft. Ich mache regelmäßige LinkedIn-Posts, merke auch, dass das sehr gut funktioniert, gerade wenn man sagt, man kombiniert das mit dem Thema Personal Branding, aber auch relevanten Input liefert, wo die Leute dann auf einen zukommen und sagen, ich habe dich jetzt schon längere Zeit beobachtet, du hast immer wieder sehr interessante Webinare oder du hast letztens was Spannendes gepostet zum Thema SEO oder Unternehmenswachstum und da habe ich jetzt eine Frage vielleicht. Mhm. Also, dass man es schafft, Sales Funnels so wirklich aufzubauen, dass die Leute aktiv auf einen zukommen. Klar, ich habe jetzt noch viele weitere Maßnahmen in der Pipeline. Es ist tatsächlich immer so eine Zeitthematik. Mhm. Deswegen, was ich jetzt selber gerade überlege, ist, wie kann ich Themen, die ja bei KMUs emotional doch verankert sind, auslagern, damit ich auch so ein bisschen und auch ein bisschen loslassen können. Ich habe jetzt ein Brand-Video mir stellen lassen und hatte 9 Korrekturschleifen. Mhm. Das ist nicht effizient. Das heißt, da muss man sich schon überlegen, wie kann man entweder das Briefing besser gestalten oder wie kann man das Feedback irgendwie so klar kommunizieren und auch die Partner finden, die das dann sehr schnell verstehen, ja, und man vielleicht nur 1 bis 3 Korrekturschleifen im besten Fall hat.
Ja.
Und da ist sicher eine der größten Herausforderungen, was ich auch im Markt beobachte, dass viele Kleinunternehmen oder mittelständische Unternehmen einfach manche Themen nicht aus der Hand geben wollen. Mhm. Und das wäre aber sehr sinnvoll, um sich dann wieder auf strategische Themen fokussieren zu können. Und das ist auch bei mir auf der Agenda.
Naja, sehr gut. Dann werden wir das verfolgen, würde ich sagen.
Super.
Und damit wir dir folgen können, stellen wir natürlich auch deine Kontaktdaten in die Shownotes. Und wer dann ja Lust drauf hat, auf ein Gespräch mit dir und sich mal die Strategie mal anzusehen, die man selbst fährt, nehme ich mal an, dass man sich dann auf jeden Fall an dich wenden darf.
Sehr gerne, super.
Ja, na, dann sage ich lieben Dank, dass du da warst und uns diese Einblicke heute gegeben hast, die ja doch sehr umfangreich waren. Und ich hoffe, dass das dem einen oder anderen eben jetzt im Wachstum hilft.
Super, danke.
Das war der SMAC Podcast. Online-Marketing zum Selbermachen. Wenn dir unsere Inhalte gefallen, freuen wir uns über eine positive Bewertung von dir. Wie kannst du bei uns teilnehmen? Falls du selbst spannende Erfahrungen, Tipps oder Geschichten aus dem Bereich Online-Marketing hast und diese mit unserer Community teilen möchtest, dann melde dich bei uns. Wir sind immer auf der Suche nach interessanten Gästen für unseren Podcast. Vergiss nicht, diese Folge zu teilen und uns zu folgen, um keine weitere zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.